weil es nicht nur darum geht, dass Politik Entscheidungen treffen muss und dann auf mangelnde Evidenz stößt, das ist nicht so selten, sondern dass Politik auch die Verantwortung hat, prospektiv, also vorausschauend zu sagen, sich dafür zu interessieren, haben wir denn dafür Evidenz? Und wenn nein, müssen wir die schaffen, müssen wir dafür sorgen, dass Studien gemacht werden. Da sind wir in Deutschland auch noch ein bisschen Entwicklungsland.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik mit der Schnaps-Episode 111 mit der Aufnahme am 12.06.2024. Wer hat das denn da hingeschrieben?
Ja. Du.
Ich nicht. 2023.
Ich war schon in der Zukunft. Achso.
Das war gestern Abend spät, als ihr vielleicht gesehen habt.
Aber zumindest ist der Tag und Monat stimmt ja. Wieder am Mikrofon für euch der Podcast-Arzt Pascal Nolderik. Hallo Pascal.
Hallo.
Und Claudia Czernik. Hallo Claudi.
Hallo.
War das wenig genug?
Das war wenig genug, aber bei Pascal hättest du noch ein paar mehr einfallen lassen können.
Ja, ich bin nicht kreativ. Bei den Temperaturen, ich weiß nicht, wie es bei euch sich anfühlt.
Es ist warm.
Es ist schon warm und jetzt diese Headsets noch auf den Ohren zu haben, deswegen lass uns das hier mal schnell durchziehen. Claudi, was steht an?
Ich habe gerade einen Espresso-Tonic getrunken noch, der kühlt schön ab. Mein Sommergetränk des Jahres, um die Sommergetränke-Folge nochmal aufzunehmen. Ja, was erwartet euch heute? Wie immer, wir haben ja jetzt schon angefangen, gibt es News von uns. Wie immer auch News zur Krankenhausreform. Dann gibt es aber auch nochmal ein bisschen was Neues und nämlich zwar zum Apothekenprotest, der jetzt bevorsteht diese Woche. Philipp hat noch was Neues rausgesucht zu den Gesetzesentwürfen zur Suizidhilfe. Passend zum Thema gibt es auch was zum Hitzeschutz und den Hitzeschutz-Aktionsplänen. Und im Interview sprechen wir mit Jürgen Windeler, der ist ehemaliger Chef des IQWiG, des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Und da sprechen wir zum Thema evidenzbasierte Gesundheitspolitik. Und im Murks hat Pascal diese spannende Frage aufgegriffen, ob Patientinnen besser von Fachgebietsärztinnen, gibt es das Wort überhaupt? Fachgebietsärztinnen behandelt werden, wenn sie mit dem oder der zuweisenden Hausarzt oder Hausärztin bekannt sind.
Okay.
Ja.
Das Rätsel um diesen Namen lösen wir auch noch auf.
Mhm. Ah, sehr gut.
Bei gut, zu uns ja. Steht jetzt im Pad Ferien blub bla.
Blub und bla, ja.
Ja,
jetzt bin ich gespannt.
Aber das passt ja auch ungefähr. Ich hatte Ferien, deswegen habe ich auch nicht so viel aus der gesundheitspolitischen Diskussion mitgekriegt. Ich glaube, bei der letzten Episode hatte ich es angekündigt, ne, dass ich jetzt Urlaub habe. Und jetzt habe ich tatsächlich, ist der Urlaub auch vorbei. Der Urlaub war sehr schön erholsam, das ist der gute Teil. Der Nachteil ist, wenn man dann so aus 2 Wochen Praxisurlaub wieder zurückkommt, warten auch sehr viele Patientinnen und Patienten. Heute eine Patientin da gehabt, die seit ich glaube, eine Woche Beschwerden hat, aber gewartet hat, bis wir da sind.
Wow.
Empfiehlt sich für manche Sachen, kann man das schon gut machen, für andere nicht. Aber sei es drum, außerdem natürlich dann viele Rezepte, viele Anfragen, viele sonst was. Am meisten kriege ich natürlich meinen Chef ab, der ein aus guten Gründen sehr beliebter Hausarzt ist hier. Und der wirklich so viele Patienten auf seiner Liste hat, dass ich ihn heute gefragt habe, ob Hilfe braucht, meinte nur so, hast du einen Schnaps? So viel, um das noch zu unserer Schnaps-Episode beizutragen.
Ja.
Aber ansonsten ist der volle Tag jetzt hinter mir und jetzt muss ich nur noch podcasten. Bei dir, Claudia?
Sehr gut. Ja, bei mir stehen die Ferien sozusagen an. Also ich bin jetzt diese Woche noch auf dem Hauptstadtkongress, da bin ich auch sehr gespannt, in Berlin. Ja, einer der größten Veranstaltungen rund ums Gesundheitswesen oder ganz viele Akteure aus dem Gesundheitswesen sind ja da. Ich hoffe, da kann ich auch noch ein paar neue Impulse aufschnappen und ich hoffe, die Messehalle ist gut isoliert. Klimatisiert, wollte ich sagen.
Beides am besten,
ja. Und dann bin auch ich eine Woche im Urlaub, auf die ich mich schon sehr freue. Ein bisschen Ostseewind schnuppern. Mal ein bisschen rauskommen, auf jeden Fall. Genau, ansonsten soweit
mal,
eigentlich
mal nicht
alles
die sächsische Schweiz.
Ja, genau. Ich traue mich auch mal weiter weg. Ganz aufregend an die Ostsee. Genau. Wie sieht es bei dir aus, Philipp? Leben deine Pflanzen noch?
Den Pflanzen geht es wunderbar. Ich habe auch die Mückenplage unter Kontrolle. Und ich habe auch nicht so richtig viel zu erzählen. Ich freue mich auf das CCC-Camp, ist es ja nicht, sondern das CC-Camp. Habe aber festgestellt, dass ich das falsche Equipment wahrscheinlich habe. Es gibt ja C3-Staub als Thema. Ja, also ich muss mir wahrscheinlich irgendwie ein anderes Zelt-Equipment holen, damit ich da irgendwie im August
kannst
oder was
du,
das ist.
nochmal ganz kurz sagen, was da wie passiert. Ich habe absolut
das
null
Camp,
Vorstellung.
Also ich lese einfach mal von der Homepage vor. Ich glaube, das beschreibt diese in zwei Sätzen. Das ist besser. The Chaos Communication Camp is an international 5-day open-air event for hackers and associated life forms. Mhm. It provides a relaxed atmosphere for a free exchange of technical, social and political ideas. Findet alle 4 Jahre statt, das letzte Mal 2019 und ich glaube jetzt auch das 4. Mal in Mildenberg, das ist so Nordbrandenburg. Und genau, bin da total gespannt auf die Villages, Talks, Austausch, Atmosphäre etc. Und wie gesagt, die sagen auf der Homepage schon, dass man sich auf C3-Staub ordentlich vorbereiten soll. Und ganz ehrlich, eigentlich stehe ich da nicht so auf staubig. Kalt, feucht, alles okay, aber irgendwie Staub ist ja dann meistens irgendwie nicht richtig abhaltbar. Genau, ich werde berichten, insbesondere dann natürlich, wenn es irgendwie einen gesundheitspolitischen Bezug wird. Staublunge wäre wahrscheinlich dann ein Thema, was vielleicht aktuell dann aufkommen könnte. Vielleicht verbinden wir das sogar auch mit dem Klimawandel-Thema. Wir haben genug gequatscht, ab zu den News. Wer fängt denn an?
Ich würde direkt mal starten, wenn es okay ist mit der Krankenhausreform.
Ja, das ist schon.
Dann ist es abgehakt und ich werde nicht so emotional. Ja, auf jeden Fall packen wir den Link in die Shownotes zu dem halbstündigen Video von der Pressekonferenz vom 1.6. Genau, den gibt es nämlich auch in der ARD-Mediathek, falls euch abends mal nach Pressekonferenz ist. Zur Krankenhausreform, ja, da fällt auch ganz häufig ein richtig schönes Wort, nämlich die Sternstunde. Es wurde ganz viel Einigkeit demonstriert zwischen Herrn Lauterbach und den Ländervertretern. Ich kann diese Sternstunde, so viel Mühe, wie ich mir gegeben habe, noch nicht so ganz erkennen, ehrlich gesagt. Und das auch nicht nur aus meiner Perspektive ja einer Krankenkassenmitarbeiterin, die ich ja da beruflich einnehmen muss, sondern auch persönlich finde ich es irgendwie ja, sehr schade, dass da immer weitere Zugeständnisse an die Länder gemacht werden, dass da jetzt Ausnahmetatbestände beispielsweise in den Leistungsgruppen definiert sind, die zwar befristet und evaluiert werden sollen, aber eben dennoch kommen, dass die Level eigentlich so gut wie vom Tisch sind. Und ja, also das meine Eindruck ist, dass es immer weiter verwässert wird. Ich bin mal sehr gespannt. Am 29.06. soll es ja dann die letzte Bund-Länder-Gruppe in der Runde geben und dann sozusagen ja finalisierte Eckpunkte, die dann über den Sommer in einen Referentenentwurf ausgearbeitet werden sollen. Ja, ich habe hier noch, packe ich auch in die Shownotes, einen sehr schönen Artikel von der FAZ, der aufgreift nochmal oder die Entwicklung aufgreift und da würde ich nochmal ganz kurz zitieren, der Minister muss Acht geben, dass seine gut gemeinten Pläne nicht zerbröseln, zum Schaden vor allem der Patientinnen. Leider sieht es genau danach aus, die Bundesländer zerschießen die Reform, sodass von der vermeintlichen Revolution nur ein laues Lüftchen übrig bleiben könnte. Und ja, damit würde eben eine große Chance vertan. Schlimmstenfalls wird die Versorgung nicht besser, sondern eben nur teurer. Ja, das wäre auf jeden Fall richtig Mist, wenn das passiert und ja, ist so eine Sache, die mich auch generell gerade so ein bisschen nervt, wenn man guckt, was die Gesetzesvorhaben waren und was jetzt endlich bei rauskommt. Aber das ist eine perfekte Überleitung, finde ich, zu Pascal und dem Apothekenprotest.
Das ist eine perfekte Überleitung.
Da bin ich jetzt auch
naja,
gespannt.
So wegen dem
mit diesem Lieferengpassgesetz. Oh, genau.
Ich dachte gerade schon. Was habe ich hier mit nicht mitgeschnitten? Okay.
Du hast
bei mir geht's in den News. Bei mir geht's in den News um den anstehenden Apothekenprotest am 14.06. Also vielleicht, wenn ihr gerade an diesem Tag diese Episode hört, sollte man besser keine Medikamente brauchen, denn da hat die ABDA, also der Apotheker, in Dachverband zu einem bundesweiten Apothekenprotesttag aufgerufen und da werden sicherlich viele folgen. Also allein hier bei mir im Umkreis machen fast alle Apotheken dicht an dem Tag. Hintergrund ist unter anderem die Unzufriedenheit mit dem geplanten Lieferengpassgesetz. Ich habe darauf verzichtet, den kompletten Titel hier nochmal aufzuführen. Und das Motto des Protesttages ist: Apotheken kaputt sparen, mit uns nicht. Und jetzt kann man das natürlich verstehen, weil zum einen ich das allein heute zweimal wieder hatte, dass ich ein Antibiotikum verschrieben habe, was leitliniengerecht zu dieser Erkrankung die First-Line-Therapie ist und dann zweimal von einer Apotheke, ich weiß jetzt nicht, ob es die gleiche war oder wer anders, auf jeden Fall kontaktiert wurde, dass dieses Antibiotikum derzeit nicht lieferbar ist. Dann gefragt wurde, ob wir es austauschen können durch Präparat Y mit der Dosierung Z. Ja, und dann haben wir das entsprechend verhandelt. Also es dauert sehr kurz, aber es bedeutet natürlich, dass jemand da steht, das Rezept einlösen will, das eben nicht sofort geht und quasi aus dem Schrank gefallen kommt oder aus dem Regal geholt wird, sondern jemand sagt, okay, das gibt's nicht, selbst guckt, was habe ich denn als Alternativen da, dann zum Hörer greifen muss, weil es ohne ärztliche Bestätigung nicht geht, uns dann anruft, das kann ja auch, ich sag mal, 15 Minuten dauern. Ich hoffe jetzt nicht so lange, aber naja, ihr wisst ja, wie das in der Arztpraxis ist, wenn man da probiert anzurufen, um dann entsprechend noch vielleicht 5 Minuten auf die Rückmeldung warten zu müssen. In der Praxis kann das also schon eine Weile dauern. Und wenn ich das falsch im Kopf habe, kriegen die, glaube ich, demnächst pro Vermittlung 50 Cent. Die Apotheken. Also, ich meine, bei der Masse ist das natürlich schon was, aber es ist schon ein bisschen traurig. Ne? Also, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass man da von einer kostendeckenden Kalkulation sprechen kann. Na gut, das ist also die eine Unzufriedenheit. Zum anderen wird aber von der Abda auch eine ganze Menge mehr gefordert und von den Apothekenverbänden, nämlich unter anderem eine Erhöhung bzw. Anpassung des Fixbetrages. Das ist der Hauptbestandteil des Apothekenhonorars sowie ein finanzieller Ausgleich für die Mehraufwände, die ich gerade schon erwähnt habe. Und das BMG bzw. Lauterbach haben da schon mit einem Factsheet vorab reagiert und da geht naturgemäß die Interpretation auseinander. Das BMG verweist darauf, die Umsätze, die sind ja in den letzten Jahren ordentlich gestiegen, genauso wie der Arzneimittelabsatz. Außerdem hätten sie in der Corona-Pandemie ziemlich viel verdient, was ich durchaus, würde ich sagen, das würde ich auch so sehen. Aber klar, das ist jetzt ja auch schon wieder 2 Jahre her und natürlich auch eine Ausnahmesituation gewesen. Die Apotheker halten dagegen, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist. Das stimmt natürlich erstmal grundsätzlich. Und dass der Absatz vor allem auch Mehrarbeit bedeutet hat, kann ich jetzt, ohne dass ich da drin bin, jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ja, gestreikt werden wird wohl. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es zu einer Anpassung im Sinne der Apotheker zwangsläufig kommt. Aber ich habe mal, weil ich das selbst so mäßig gut einschätzen kann, ich würde jetzt nicht sagen, dass Apotheken zwangsläufig also ein super schlechtes Geschäft ist, aber so gut kann ich das eben auch nicht einschätzen. Da haben wir mal die Apothekerin meines Vertrauens gefragt, sozusagen, also eine befreundete Apothekerin. Die meint schon, also die ist angestellt, die führt keine eigene Apotheke, aber sie meint schon auch, dass es ständig irgendwelche Kürzungen gibt, Abschläge gekürzt werden und die Lage eigentlich seit Jahren ziemlich angespannt ist, die Löhne nicht entsprechend steigen können. Und selbst hier in dem Versorgungsumkreis, wir arbeiten hier im gleichen Stadtkreis sozusagen, in den letzten Jahren mehr als 30 Apotheken geschlossen haben. Das ist natürlich nichts wie jetzt andere Bereiche, die komplett geregelt sind. Das heißt, man kann in gewissen Kreisen da schon einfach auch Apotheken aufmachen. Also es kann natürlich auch einfach sein, dass es wirklich zu viele Apotheken waren. Aber es ist natürlich trotzdem so ein Signal. Und es gibt so Schätzungen, das ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, die Zahl, dass wohl so 2/3 der Apotheken von Schließungen bedroht sind, weil sie eben nicht genug Gewinn abwerfen. Und sodass sich niemand bereit findet, so eine Apotheke denn tatsächlich zu übernehmen. Das muss man sich natürlich schon ein bisschen abwägen. Ich kann da gar nicht so genau viel zu sagen, ob das jetzt nur quasi Jammern auf hohem Niveau ist oder tatsächlich ein größeres Problem. Würde uns mich aber sehr freuen, wenn wir da 1 oder 2 Kommentare vielleicht zu kriegen, einfach per Mail. Ja, finde ich total interessant. Total. Können wir gerne auch nochmal als Thema größer aufgreifen, weil ich zumindest so diesen grundsätzlichen Punkt der Apotheker nachvollziehen kann, dass wenn diese Festbeträge seit 10 Jahren nicht verändert worden sind, das natürlich schon so sein wird, dass das nicht mehr kostendeckend sein kann. Ne? Wenn Beträge seit 10 Jahren gleich bleiben, klar, da sinkt die Gewinnmarge. Ne? Diesen Punkt verstehe ich schon. Ob das jetzt dazu führt, dass sie wirklich jetzt grandios schlecht verdienen, das kann ich eben nicht beurteilen, ja. Genau, aber so viel.
Meldet euch, ja.
Geht, guckt direkt, wo eure Notapotheken sind und geht nur dahin. Spart euch eine Menge Wege.
Jo, soll ich jetzt mit meinem kurzen News?
Du machst.
Ich habe eine längere News vorbereitet und dann festgestellt, dass die Daten einfach ein totaler Quatsch sind, um da jetzt viel zu erzählen. Kurzum, es geht um einen neuen fusionierten Gesetzesentwurf zur Suizidhilfe. Fusioniert, wir hatten das schon mal mit einer der Hauptautorinnen mal besprochen, mit der Katrin Helling-Pla, neuer Gesetzesentwurf von ihr. Wie ich finde, eigentlich der einzige liberale Gesetzesentwurf, aber das habt ihr wahrscheinlich alle schon 10-mal gehört, weil wir das Thema schon wirklich häufig angesprochen haben. Was es Neues ist, es kam tatsächlich zu einer Verständigung zwischen dem Gesetzesentwurf von Helling-Pla und Renate Künast. Das heißt, die stellen jetzt morgen, und das ist auch der Grund, warum das jetzt nur ein bisschen kürzer ist, ihren fusionierten Gesetzesentwurf in der Bundespressekonferenz vor. Es gab nämlich
morgen
heißt der 13. Juni. Das heißt, heute, wenn ihr die ersten Seite dieser Episode dann hört, man kann es ja noch später hören, dann ist es schon gestern gewesen. Also Zeit ist auch eine relative Sache hier. Wie auch immer, es gibt ein paar Spekulationen, was denn da drin stehen könnte, aber das ist ja natürlich Quatsch, das zu erzählen, wenn ihr das sowieso schon alle gehört habt. Ich mache nämlich die entsprechenden Links dann auch in die Shownotes rein, sobald sie aktueller sind. Da gibt es bestimmt auch einige Berichte in der Presse. Die zweite News, die aber in diesem Kontext da ist, und das freut mich insofern, als ich natürlich mit Rebecca Beerheide da eine kleine Wette zu laufen habe. Die Chancen stehen ganz gut, dass tatsächlich zweite und dritte Lesung noch vor der Sommerpause erledigt werden. Zumindest gab es einen gemeinsamen Brief aller GesetzentwurfsschreiberInnen an die parlamentarischen Geschäftsführer von allen Fraktionen außer der AfD. Und die haben auch zurückgemeldet, dass sie durchaus willig und offen dafür sind, das tatsächlich noch vor der Sommerpause machbar zu machen. Also die Chancen stehen gut, auch dazu, dass wir dann Rebecca dann nochmal bald hier reinbekommen, die uns das dann nochmal, wenn alles nochmal reflektieren darf. Da muss sie halt durch. Persönlich drücke ich natürlich die Daumen, dass dieser gemeinsame Entwurf dann auch eine Mehrheit findet. Die Chancen stehen insofern nicht schlecht, soweit man überhaupt kalkulieren kann. Wenn man jetzt einfach nur die MitunterzeichnerInnen addiert, hätten die beiden zusammen halt mehr als der konservative bzw. restriktivere Castellucci-Entwurf. So. Jetzt so eine mittelgroße News geworden. Und weiter.
Es gibt Spekulationen um den nächsten Vorsitz des gemeinsamen Bundesausschusses des GBA-Vorsitzes und da ist noch nichts offiziell, aber zumindest so publik geworden, dass es im Deutschen Ärzteblatt publiziert wurde, dass der GKV-Spitzenverband Bernhard van Treek als unparteiisches Mitglied in den gemeinsamen Bundesausschuss eben entsenden möchte. Die haben eines der Vorschlagsrechte. Und Bernhard van Treek ist Arzt, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, war übrigens auch bei uns schon mal im Podcast, sowas, nämlich ganz früh in Episode 26, unter anderem, oder nein, er war deshalb dort, weil er damals schon den medizinischen Dienst der Krankenkassen, so hieß er damals nämlich noch, vorgestellt hat. Mittlerweile heißt das Ganze medizinischer Dienst und er ist immer noch ärztlicher Leiter desselbigen, nämlich des MD Nord und hat außerdem noch ganz viele andere Funktionen, ist in der Berufspolitik engagiert und neben diesen vielfältigen Qualifikationen war aber wohl vor allem eine Sache wichtig, nämlich, dass er SPD-nah ist, nämlich ist auch in der Friedrich-Ebert-Stiftung engagiert gewesen. Denn bisher ist es so, dass die beiden anderen unparteiischen Vorsitzenden, Josef Hecken, ehemaliger CDU-Ministerpräsident und Karin Mark, ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete, eben beide CDU-nah sind und wohl so zumindest die Gerüchteküche beide wieder kandidieren wollen oder vorgeschlagen werden sollen. Und dementsprechend wäre es gut, da ein sozusagen politisches Gegengewicht zu haben. Das ist sicherlich aber nicht die einzige Qualifikation, die er zu berufen hat. Soweit ich ihn kennengelernt habe, ist das total engagierter, kompetenter Kollege. Und sobald es da Neueres oder Offizielleres gibt, dann updaten wir euch hier.
Dann versuchen wir noch gleich reinzunehmen. 5 Jahre ist das her, habe ich gerade gesehen. 2018, 10. Okay. Juli, fast genau auf den Tag, 5 Jahre her. Also wenn das nicht ein Grund ist, dass er jetzt nochmal reinkommt, ne? Denke ich auch. Gut, wie weiter?
Mit dem Hitzeschutz?
Mit dem Hitzeschutz, ja, das ist ein gutes Thema gerade, ja.
Es gibt nämlich den Hitzeschutz-Aktionstag am 14.06. Das Thema wird ja jetzt auch im Zuge des Klimawandels, wie auch ja immer mehr politischer, auch aufgegriffen. Und dieser Aktionstag soll eben für Gesundheitsgefahren durch Hitze sensibilisieren. Es gibt jetzt immer mehr Bundesländer, die da auch Hitzeschutz-Aktionspläne starten. Und an diesem Tag hat jetzt die Bundesärztekammer, Landesärztekammern und KLUG, also Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, organisiert. Und es sind da verschiedene Hitzesymposien geplant, die nochmal auch deutlich machen, was der Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit ist und auch welche Maßnahmen es gibt, um da eben gut gegen agieren zu können und auch welche Maßnahmen es gibt, um Gesundheitseinrichtungen klimafreundlicher zu gestalten. Und passend dazu gibt es auch eine Veranstaltung am 20.06. vom CPHP. Also Center for Planetary Health Policies. Maike Voss hatten wir auch schon ein paar Mal in den Interviews. Und da gibt es aktuell eine Reihe, die nennt sich Planetary Health Dialogues. Und da wird eben an dieser Hitzeaktionstag angeknüpft und zusammen mit Professor Dr. Petra Thürmann, die seit Anfang des Jahres Mitglied im Sachverständigenrat ist, und Dr. Martin Herrmann von KLUG wird da eben diskutiert, wie gut Deutschland vorbereitet ist, wenn es um den Hitzeschutz geht, wie hitzeresilient das deutsche Gesundheitswesen ist und welche politischen Implikationen sich eben aus den Befunden dann ergeben. Genau, der Link kommt auch in die Shownotes.
Das ist übrigens in der Praxis bei uns auch schon angekommen. Ich bin ja in einer der heißesten Städte Deutschlands, hatte heute meine erste Patientin mit der Sonnenstich für dieses Jahr. Ja. Und das ist ja durchaus auch etwas sehr Unangenehmes und es ist tatsächlich auch bei Hitzeerschöpfung, Hitzekollaps, na gut, das sehen wir meistens nicht in der Praxis, die werden dann woanders eingeliefert, Hitzeschlag, Sonnenstich etc. auch relativ schwierig, ne? Also da gibt es jetzt nicht so richtig tolle Sachen und das Wichtigste ist echt die Prävention, ja, dass das gar nicht jetzt dazu kommt.
Genau, an dieser Stelle nochmal Sonnencreme einpacken, Cabbie aufsetzen, Wasser mitnehmen.
Im Kühlen bleiben.
Ist nicht, stolpert ihr nicht über den Begriff Hitzeaktionstag? Also ich, weil sozusagen eigentlich sollte man nicht so viel Aktionen bei Hitze machen. Oder bin ich da der Einzige, der ist? Okay. Also ich meine, bei Stichwort Prävention.
Ich bin bisher nicht drüber gestolpert.
Aber bei Hitze ist doch die primäre Präventionsmaßnahme eben nicht so viel Aktion zu machen. Also bleibt im Kühlen, entspannt ja. euch, chillt.
Wieso siehst du Chill-Tag nennen? Es geht ja darum, darauf aufmerksam zu machen. Deswegen findet er ja auch schon am 14. Juni statt. Da ist er noch nicht ganz so
heiß. Genug ist
da
es ja
Da kann man
ja
noch
schon.
Aktionen machen.
Das ist der zweite Begriff, über den ich stolper. Sorry, dass ich das auch nochmal sage. Ich finde auch diese, also hattest du ja extra angekündigt, die Sternstunde. Es gibt so ein paar Begriffe, die eigentlich keinen Sinn machen. Wann ist die Sternstunde? Die Sternstunde ist, wenn es alles dunkel ist und primär dann zu genießen, wenn sonst nichts leuchtet. Zu sagen, das ist jetzt die Sternstunde, ist heiß. Das passt total, aber genauso dieser Leuchtturm, das ist der Leuchtturm der Versorgung, bla bla bla. Leuchtturm, wo stehen Leuchttürme? Im Nichts und sind primär dazu da, Leute abzuschrecken, also Boote abzuschrecken, hier nicht hinfahren, weil hier ist eine Klippe. Na egal, sorry.
Okay,
ja, gut. Entschuldigung. Wäre doch mal ein guter philosophischer Kurzeinwand.
Es war einfach ein bisschen, es ist heiß und wir sollten hier abschließen. Ich danke euch,
ja,
dass ihr mir zuhört.
Ich habe noch. Ja, gerne, gerne. Ich habe noch eine kurze News, nämlich mit einer Empfehlung, heute veröffentlicht wurden. Es gibt den Physio-Bip-Podcast und die machen auch eine kleine Videoreihe. Das sind zwei Jungs, die quasi die Physiotherapie auf evidenzbasierte Beine stülpen wollen und dann ganz viel hinter die Kulissen gucken. Und die haben jetzt ihre 50. Episode rausgebracht und Heidi Höppner, die wir ja auch schon im Interview hatten, auch nochmal interviewt, die nochmal eine Zusammenfassung macht, Rückblick und Ausblick auf die Entwicklung der Physiotherapie. Genau, gibt es quasi bei YouTube zum Gucken, wer da Lust hat.
Dann geht's zum Interview.
Wir sprechen mit Professor Jürgen Windeler. Er ist seit kurzem, eigentlich seit März, also wirklich sehr kurzem, nicht mehr Chef des IQWiG, war es vorher, ist jetzt aber im wohlverdienten Ruhestand und ja, war jetzt aber trotzdem nochmal auf der Veranstaltung des Cochrane-Symposiums, die sich um die Frage gedreht hat, wie evidenzbasiert ist unsere Gesundheitspolitik. Und ja, wir fanden das Thema des Cochrane-Symposiums total spannend, deswegen haben wir ihn angefragt und ja, haben mit ihm sozusagen darüber gesprochen, was so seine Befunde sind und die Befunde von der Veranstaltung. Ja, ich würde sagen, ab zum Interview. Wir sind heute im Gespräch mit Professor Dr. Jürgen Windeler, ehemaliger Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Guten Morgen, Herr Windeler.
Schönen guten Morgen.
Ja, und auch mit in der Leitung ist Pascal. Hallo Pascal.
Genau, guten Morgen auch von mir.
Ja, und warum wir heute zusammenkommen, ist der Grund. Und zwar gab es im Mai eine Veranstaltung von der Cochrane Deutschland Stiftung mit der großen Frage, wie kann evidenzbasierte Gesundheitspolitik gelingen? Und das ist ja eine Frage, die wir uns auch häufiger mal stellen oder versuchen, vielleicht auch einen Teil dazu beizutragen. Und deswegen haben wir uns aus diesem reichhaltigen Programm einen Vortragenden einfach mal eingeladen zu uns in den Podcast, nämlich Herrn Windeler. Und Sie hatten einen, oder der Titel Ihres Vortrags lautete Evidenzbasierung und Gesundheitspolitik, wo stehen wir? Und unsere erste Frage an Sie wäre denn, sollten denn politische Entscheidungen evidenzbasiert sein? Warum braucht's das?
Warum braucht's das? Also die Frage ist so ein bisschen, was man jetzt genau darunter versteht, dass politische Entscheidungen evidenzbasiert sein sollen. Also ich glaube, niemand wird auf die Idee kommen zu sagen, Politik muss genau das entscheiden, was Evidenz, kommen wir gleich noch drauf, was das ist, was Evidenz sagt. Die Anforderung wäre oder könnte sein, dass Politik zur Kenntnis nimmt, was Evidenz zu bieten hat und das zur, sagen wir mal, zur Grundlage von Entscheidungen macht. Dann kommen ganz andere, viele andere Aspekte dazu, die man berücksichtigen muss, aber Evidenz ist eben einer und ein sehr zentraler dabei. Und ist das sozusagen sinnvoll? Ich würde sagen, ja, dann, wenn man meint, dass Politik auf rationalen Faktenwissen, will ich mal sagen, aufbauen sollte und sich dafür interessieren.
Ja, jetzt hatten Sie gerade schon, ich nehme jetzt diese Frage so halb vorweg, was ist denn, Sie können das ja sicherlich besser beschreiben als viele andere Personen, was ist denn Evidenzbasierung gerade jetzt oder Evidenz für gesundheitspolitische Entscheidungen?
Ja, vielleicht fangen wir kurz an, was es nicht ist. Und ich bleibe jetzt mal ausdrücklich bei der Medizin im Moment, weil der Ausgangspunkt von evidenzbasierter Medizin, offiziell so Ende der 1990er Jahre, kann man grob sagen, aber es gab es eigentlich schon vorher unter anderem Namen, ist eigentlich der, dass Medizin ein vergleichsweise autoritär geprägtes Geschäft war und immer noch ist. wo Expertenmeinungen und Autoritäten und Professorenaussagen sehr viel zählen. Mhm. Und ein Geschäft ist, wo auch subjektive Erfahrungen sowohl von Ärztinnen und Ärzten als auch von allen möglichen anderen Gesundheitsberufen, die ich nicht alle aufzählen will, als natürlich auch vor allen Dingen von Patientinnen und Patienten eine große Rolle spielen. Also was jemand erlebt hat, wo jemand Erfahrungen gemacht hat, dass ihm irgendwas geholfen hat oder auch nicht, das spielt in der Medizin so in der Kommunikation eine große Rolle. Und das Problem dabei ist, dass das sehr, sehr unzuverlässige Aussagen sind, sehr unzuverlässige Erkenntnisse, will ich mal sagen, darüber, was man in der Medizin nun eigentlich machen sollte. Und wie man zu solchen Erkenntnissen kommt, nämlich zu besseren Erkenntnissen, indem man nämlich die Erfahrungen von sehr vielen Leuten zusammennimmt und diese Erfahrungen von sehr vielen Leuten mit den Erfahrungen von anderen Leuten, die vielleicht ein Medikament nicht genommen haben, vergleicht. Das nennt man dann Studie. Da gibt es dann Qualitätskriterien für solche Studien, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Das sind alles Fremdwörter. Ja. Also es geht darum, evidenzbasierte Medizin, die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu einer Methode, zu einem Verfahren, zu einer Entscheidung in breitester Interpretation international zusammenzutragen und Aussagen darüber zu machen, was man über so eine Maßnahme weiß.
Ja, das haben Sie jetzt ja gerade schon, kam das so ein bisschen raus, dass das eher ein, ich sag mal jetzt nicht ganz kurzer Prozess ist, sondern möglicherweise längere Studiendauern erfordert, manchmal auch über diverse Jahre, bis man da sicher Ergebnisse nachweisen kann. Dann logischerweise, wie das mit Ergebnissen so ist, die dann auch nicht unbedingt maximal eindeutig sein können, sondern dann wissenschaftliche Diskussionen darüber entbrennen können. Wir greifen das in unserem Podcast auch regelmäßig auf, indem wir da so eine Studie oder Studien diskutieren und verschiedene Ergebnisse miteinander abwägen. Auf der anderen Seite gibt es ja aber das politische Geschäft, das ist häufig sehr dynamisch, manchmal auch einfach nur tagesaktuell, da kommt man mit dem Feuerlöschen gar nicht hinterher, schnelle Entscheidungen sind da notwendig. Wie passen denn diese beiden grundsätzlich eher gegensätzlichen Dinge denn zusammen?
Ja, sie widersprechen sich insofern in aller Regel nicht, weil es zwar politisches Tagesgeschäft ist, aber das politische Tagesgeschäft ist abgesehen von Ausnahmen, denn Ausnahme wäre etwa die Pandemie gewesen oder jedenfalls bestimmte Teile der Pandemie, ist in der Regel ja nicht so, dass heute ein Problem auftritt, was morgen entschieden werden muss, sondern das Problem entwickelt sich und wird irgendwann entscheidungsrelevant, das kann man sicherlich so sagen, insofern dann irgendwann Tagesgeschäft, aber es hat in der Regel eine lange, lange Vorlaufzeit. Und in dieser Vorlaufzeit hat man in aller Regel sehr, sehr viel Zeit, Studien zu machen, Erkenntnisse zusammenzutragen. Studien, Sie haben völlig recht, die unter Umständen mehrere Jahre dauern. Aber es gibt sehr, sehr gute Beispiele dafür, dass man über viele Jahre und man muss sogar sagen Jahrzehnte Studien gemacht hat, bis man irgendwann in der Situation überhaupt war, eine politische Entscheidung treffen zu müssen und die dann auch treffen konnte.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
Ja, also wenn Sie Brustkrebsfrüherkennung, Mammographie-Screening, werden ja viele kennen. Die ersten Studien, die dazu gemacht worden, stammen aus dem Mitte der 80er Jahre, 1980er Jahre wohlgemerkt. Dann sind Studien in den 90er Jahren gemacht worden, also 1990er Jahre. Alle diese Studien mit sehr, sehr großen Teilnehmerinnenzahlen, mehrere 10.000, über viele, viele, viele Jahre, teilweise 10, 15, 20 Jahre Nachbeobachtungszeit. Und die Entscheidungen dann, ein Mammographie-Screening einzuführen, sind in diesem Jahrtausend gefallen. Also dann hat man Entscheidungen fällen wollen, insofern Tagesgeschäft. Aber der Vorlauf, bis man zu diesen Entscheidungen, bis man zu einer gewissen Entscheidungsreife gekommen ist, nicht nur, dass man die Studien so lange gemacht hat, sondern dass man überhaupt politisch auch gesagt hat, jetzt müssen wir mal was tun, das hat einen langen, langen Vorlauf. Und insofern ist diese Diskrepanz, die tatsächlich existiert, Sie haben völlig recht, ist in der Regel nicht so ausschlaggebend, wie das manchmal so dargestellt wird.
Gut, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, ne? Aus der Pandemie kennen wir ja, dass es so sehr schnelle Ad-hoc-Entscheidungen gab und da vielleicht auch nicht die Studienlage dahinter stand in dem Moment, weil es eben doch ja eine relativ neue Situation war. Oder?
Ja, vielleicht zwei. Nein, ich will Ihnen nicht widersprechen. Nur zwei Ergänzungen. Erstens mal, es ist sicher jedem verständlich, dass in der Pandemie in den ersten Wochen und wenigen Monaten es eine sehr ungewohnte Situation war, wo man auch eben Entscheidungen schnell treffen musste, in einer Situation, auf die man nicht gut vorbereitet war. Insofern kann man verstehen, dass man da nicht irgendwie auf Evidenz und zwei Jahre warten konnte. Das ist ganz klar. Andererseits muss man sagen, natürlich, hätte man Gelegenheit gehabt, etwa die Frage, was bringen Masken, um das mal offen sozusagen breit diskutiertes Thema zu bringen, ohne das jetzt vertiefen zu wollen. Diese Frage hätte man natürlich im Vorfeld nicht für Corona, aber für Atemwegsinfektionen schon Jahrzehnte vorher beantwortet haben können. Ja, es ist ja nicht so, dass man über Masken nichts wusste im April 2020, sondern man wusste deshalb nichts, weil man vorher sich um diese Frage nicht so intensiv gekümmert hatte. Insofern ist die Frage der fehlenden oder mangelnden oder unzuverlässigen Evidenz zu einem bestimmten Entscheidungszeitpunkt auch ein Resultat von Entscheidungen, die man vorher getroffen hat. Und das ist für mich ein sehr zentraler Punkt, weil es nicht nur darum geht, dass Politik Entscheidungen treffen muss und dann auf mangelnde Evidenz stößt, das ist nicht so selten, sondern dass Politik auch die Verantwortung hat, prospektiv, also vorausschauend zu sagen, sich dafür zu interessieren, haben wir denn dafür Evidenz? Und wenn nein, müssen wir die schaffen, müssen wir dafür sorgen, dass Studien gemacht werden. Da sind wir in Deutschland auch noch ein bisschen Entwicklungsland.
Ja, ich wollte gerade sagen, auch wenn ich da jetzt hier ein bisschen von unserem Fragenkatalog abweiche, aber Sie haben jetzt ja gerade sehr idealtypisch eigentlich so das beschrieben, wie es optimalerweise läuft. Ja, es gibt wissenschaftliche Entdeckungen, es gibt medizinische Entdeckungen, die werden dann in langen, ausführlichen Studien untersucht, gut untersucht, mehrfach untersucht, sodass man sich dann darauf auch ein Bild machen kann und dann wird das auch in die politische Diskussion getragen. Das ist ja das Beispiel der Mammographie, das ist da ja sicherlich da gab es eine entsprechende gute Evidenzgrundlage im Vergleich zu vielen anderen Entscheidungen und dann ja aber der Gegenpunkt, dass quasi politisch ein Problem auffällt und dann aber auffällt, dass gar nicht große Evidenz da ist und dann irgendwie hektisch Studien beauftragt werden, die aber gar nicht in der Kürze der Zeit das eigentlich suffizient beantworten können. Das gibt's ja durchaus ja nicht selten, dass dann irgendwie Studien quasi angefordert werden, Gutachten angefordert werden, die das dann aber in einer sehr kurzen Zeit irgendwie nur primär der eigenen Position irgendwie möglichst widerspiegeln sollen. Das ist ja sozusagen eine andere häufige Variante, die wir da sehen. Haben Sie da irgendwie ein Gefühl, was eher überwiegt aus Ihrer Erfahrung? Sie haben das ja viele Jahre lang verfolgt. Und dann gehe ich wirklich wieder rüber zum Fragenkatalog.
Die Situation, dass ganz plötzlich ein Problem auftritt, auf das man gar nicht vorbereitet ist und auf wo man jetzt plötzlich Daten braucht oder noch gar nichts hat, die ist nicht so häufig. Es ist durchaus häufig, dass es Situationen gibt, wo sich eine Entscheidung anbahnt, das dauert in der Regel Monate und Jahre, man in der Zeit entweder Studien machen kann oder schon auf gemachte Studien zurückgreift. Es ist auch gar nicht selten, dass man mit neuen Studienergebnissen konfrontiert wird und dann ein Entscheidungsdruck entsteht. Wieder als Beispiel nochmal die Pandemie am Anfang, dass man plötzlich entscheiden muss, plötzlich in einer Situation steht, wo man dann feststellt, oh, ich habe ja gar nichts. Die ist nicht so häufig. Und insofern hat man in der Regel relativ viel Zeit, auch die Politik, viel Zeit, sich darum zu kümmern, was kommt auf uns zu, was müssen wir unter Umständen perspektivisch für Entscheidungen treffen, was brauchen wir da, erstens, was haben wir, zweitens, was brauchen wir dafür noch für Erkenntnisse und sich dann aktiv um diese Erkenntnisse zu kümmern. Ich glaube, dass das überschätzt wird, in aller Regel jedenfalls, der zeitliche Handlungsdruck, der da plötzlich entsteht.
Ja, jetzt mache ich mal weiter mit einer sehr globalen Frage, die ja eigentlich auch so ein bisschen darauf abzielt, wie evidenzbasiert ist denn die deutsche Gesundheitspolitik? Also klar, ist denn die Frage überhaupt allgemein so beantwortbar oder gibt es verschiedene Bereiche, wo Sie jetzt sagen würden, die sind eher besser oder eher nicht so gut aufgestellt?
Ja, ich würde sagen, dass es da große Unterschiede gibt. Und da muss man natürlich auch fragen, sagen wir mal, dass es Bereiche gibt, wo man mit Evidenz konventioneller Art, will ich jetzt mal sagen, also mit studientypischen Studien sehr weit kommt und vielleicht auch Bereiche gibt, wo man mit solchen Studien nicht so sehr weit kommt, wobei man den Evidenzbegriff dann auch, sagen wir mal, durchaus breit interpretieren kann. Also sagen wir mal, aktuelles Beispiel, Krankenhausreform, da wird man mit Evidenz vermutlich, da wird man einzelne Aspekte heranziehen können, also wie ist die Versorgungssituation von Menschen, wie gut sind sie versorgt, Frage der Qualitätssicherung, darüber gibt es Evidenz oder Daten. Man könnte sich auch die Frage stellen, wie weit müssen Menschen fahren, wenn jetzt Krankenhäuser zusammengelegt oder geschlossen werden. Das hat natürlich irgendwie etwas mit Evidenz auch zu tun, also mit empirischen, würde man sagen, mit empirischen Daten und Erkenntnissen. Aber evidenzbasierte Medizin kümmert sich ganz prioritär um die Frage von Nutzen und Schaden von Maßnahmen, von Interventionen. Interventionen fangen an bei Präventionsmaßnahmen, über Früherkennung, Screening, Operationen, Arzneimittel, Hilfsmittel, Psychotherapie, Reha, alles, was man sich so vorstellen kann. Und wenn man sich diesen Bereich anguckt, dann gibt es auch dort sehr große Unterschiede. Arzneimittel sind vergleichsweise sehr gut, in Anführungsstrichen, evidenzbasiert. Das liegt daran, dass es ein zentrales europäisches Zulassungsverfahren gibt mit vergleichsweise jedenfalls zu anderen Dingen hohen Hürden. Und wenn es irgendwo Hürden gibt, dann müssen diese Hürden genommen werden und dann machen die Hersteller Studien, um diese Hürden zu überspringen. Ist einfach so. Hürden wirken da ganz gut. In anderen Bereichen, wenn Sie jetzt mal in Bereiche denken, wo es nicht um Medikamente geht, Medizinprodukte, ist es schon sehr viel weniger stringent, will ich mal sagen, was die Anforderungen angeht, um in Deutschland auf den Markt zu kommen. Und wenn Sie sich noch in weitere Bereiche gehen, wo es dann gar nicht mehr um, wie soll ich mal sagen, handhabbare, also irgendwie Medizinprodukt in die Hand sogar irgendwo einzubauen, sondern das, was man Heilmittel nennt, also das bedeutet Logopädie oder Physiotherapie oder Krankengymnastik oder Psychotherapie, dann ist die Datenlage in der Regel noch sehr viel schlechter. Und zwar nicht nur die Datenlage, sondern, das ist für mich der entscheidende Punkt, auch die Frage, welche Anforderungen man dann in Deutschland an die entsprechenden Maßnahmen stellt. Die Anforderungen für Interventionen im System sind sehr unterschiedlich. Ja, Arzneimittel sind Anforderungen vergleichsweise hoch. In anderen Bereichen sind sie sehr, sehr schwach bis kaum wahrnehmbar.
Jetzt haben Sie ja gleich in zwei Wespennester gestochen bei mir. Zum einen das Thema Krankenhausreform und das andere ist die Evidenzbasierung von Heilmitteln. Genau, meine Frage noch zur Krankenhausreform ist, wir hatten ja eine Regierungskommission mit Empfehlungen, die ja sehr wissenschaftlich aufgestellt war, wurde ja dafür auch sehr viel kritisiert. Ne? Also da hat man wirklich mal versucht und das war ja auch immer der Anspruch von Karl Lauterbach zu sagen, ich will wirklich mal, ich sag mal, ne, den wissenschaftlichen Stand abbilden, was wäre denn jetzt wirklich gut, rein auf empirischen Erkenntnissen, hat ja viel Kritik geerntet. Jetzt sieht man auch, dass daran wieder so rumgeschraubt wird, dass den Empfehlungen jetzt doch nicht eins zu eins gefolgt wird. Und die andere Frage, die mich ja auch sehr umtreibt, ist jetzt Evidenzbasierung Heilmittel. Was würden Sie denn empfehlen? Was bräuchten wir denn da konkret, um quasi da die Evidenz auch für Deutschland besser aufzustellen? Weil es ist ja so, international gibt es ja viele Studien. Es ist nur eben, dass Deutschland da so hinterherhinkt.
Ja, und das wiederum nicht nur bei Heilmitteln, sondern faktisch überall. Vielleicht ein, ja, also jetzt was Evidenz angeht, das meine ich schon sehr ernst. Zu der Krankenhausreform, ich kann dazu vergleichsweise wenig sagen, weil es mich nicht sehr beschäftigt hat und auch nicht sehr beschäftigt, ob es in einer Situation, wo es offensichtlich am Ende ganz gravierende politische Abstimmungsprozesse geben muss und dass die kommen würden mit den Ländern, mit den Krankenhausgesellschaften, mit den Krankenhäusern, mit allen möglichen Interessengruppen, das war ja völlig klar. Ob es da eine kluge Idee ist, so stark initial und solitär auf Wissenschaft zu setzen, da bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Also bei aller Wertschätzung für Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse, wobei auch die Zusammensetzung einer Expertenkommission, die dann irgendwie einen Bericht macht, auch was anderes ist, als auf evidenzbasierte Erkenntnisse zu setzen, würde ich auch nochmal gerne betonen wollen. Ja. Also ich fühle mich da jetzt wirklich nicht tief im Film. Ich gucke immer, das ist vielleicht etwas unfair, ich gebe es gerne zu, ich gucke immer mit Interesse nach Skandinavien und nach Dänemark und gucke mir an, wie die sozusagen Krankenhausreform betrieben haben. Die sind ganz klein und sind zentral organisiert, insofern ist es nicht ganz fair, aber ich gucke mal mit einem gewissen Neid dahin und gucke mir an, wie die das machen. Zu der anderen Frage dann lieber Heilmittel. Es ist richtig, dass es Studien nicht sehr viele im Vergleich zu jetzt anderen Bereichen, Arzneimittel zum Beispiel, dass es Studien aus dem Ausland gibt. Das Argument, ich habe das in einem Verfahren beim IQWiG sehr, sehr unmittelbar erlebt, das Argument ist dann, die deutsche Versorgungssituation ist ja ganz anders. Die Krankengymnasten oder Physiotherapeuten in Deutschland machen irgendwie was ganz anderes oder machen das ganz anders, sie machen das länger oder kürzer. Diese Studien aus dem Ausland, die kann man alle gar nicht nehmen. Konsequent ist nicht, wir müssen Studien machen in Deutschland, sondern konsequent ist, wir müssen das Verfahren in Deutschland machen, weil die Evidenz aus dem Ausland können wir nicht heranziehen. Also ich glaube, der Punkt ist, wir haben nicht nur bei Heilmitteln generell ist die Datenlage nicht gut. Woran liegt das? Banalerweise daran, dass es keine finanziellen Interessen von Leuten gibt, die Studienergebnisse sozusagen verwerten können. Und natürlich auch damit keine finanziellen Mittel im Vergleich etwa zur Pharma- oder Medizinprodukteindustrie, jedenfalls zu den großen Firmen, gibt, solche Studien machen zu können. Das ist einfach so. Das heißt also, solche Studien wären wesentlich auf öffentliche Förderung angewiesen. Und jetzt sind wir wieder bei der Verbindung zwischen Gesundheitspolitik und Evidenzbasierung. Wenn Gesundheitspolitik, ich sage mal ausdrücklich im Konjunktiv, sich dafür interessieren würde, solche Erkenntnisse als Basis für Entscheidungen heranzuziehen und das wirklich wichtig nehmen würde, dann würde es Strukturen fördern und Geld, und zwar viel Geld, mehr als es im Moment gibt, zur Verfügung stellen und das in die richtigen Kanäle leiten, nämlich dahin, wo Studien zu Heilmitteln sinnvollerweise mit vernünftigen, absehbar guten Ergebnissen, also guten im Sinne von aussagekräftigen Ergebnissen gemacht werden können. Mhm. So, das passiert aber alles nicht.
Ja, das eben, das ist traurig, ne?
Ja.
Ist es denn wenigstens so, dass, ist es denn wenigstens in anderen Politikbereichen genauso schlecht, wollte ich gerade fragen. Also gibt es denn in anderen Politikbereichen, haben Sie da einen Einblick, ob da eher wissenschaftliche Erkenntnisse im Politikbereich eine Rolle spielen? Wird es da stärker vorausgedacht? Gibt es da irgendwie so Good Practice-Beispiele oder ist das einfach da vielleicht auch gar nicht so verankert?
Das ist insofern erstmal schwer zu beantworten, weil ich andere Politikbereiche sicherlich, sagen wir mal, durch mehr oder weniger intensives Zeitungsstudium, aber ansonsten natürlich nicht so tief durchblicke, erstens. Zweitens, es gibt einfach natürlich in anderen Politikbereichen, ich nenne mal Bildungspolitik, ich nenne vielleicht auch mal die, soll ich mal sagen, Kriminalpolitik, um das mal so zu formulieren. Da gibt's Forschung, da gibt's auch Empirie. Aber dass ein System, will ich das mal jetzt nennen, wie es evidenzbasierte Medizin ist und heißt, mit sehr ausgefeilten Methoden, mit sehr ausgefeilten Diskussionen darüber, wie Methoden angewendet werden sollen, auch mit dem unmittelbaren Anspruch, dass diese Ergebnisse solcher Studien, über die wir jetzt hier wieder reden, Einfluss auf die Praxis haben sollen, das gibt es nach meiner Auffassung in anderen Bereichen wenig, um das mal vorsichtig zu sagen, soweit ich sie überblicke. Sie wissen vielleicht, dass ein ganz anderer Bereich, dass 2019 der sogenannte, muss man sagen, Wirtschaftsnobelpreis für sozusagen Evidenzbasierung in der Entwicklungshilfepolitik vergeben worden ist an eine Gruppe, die dort randomisierte Studien gemacht hat. Total interessant, sich die Berichterstattung anzugucken, wo also ein Loblied auf gute Studien gesungen worden ist. Wie weit das jetzt unmittelbarer Einfluss auf die deutsche Entwicklungshilfepolitik hat, bin ich etwas skeptisch. Also ich glaube schon, dass die Frage, welche Erkenntnisse es gibt, in welcher Qualität und auch mit welchem möglichen Impact in der Medizin relativ, ich will nicht sagen solitär ist, aber stark ausgeprägt ist. In anderen Bereichen, ich habe die schon genannt, gibt es Forschung, PISA-Studie oder alles, was man so in der Bildungspolitik sich auch da vorstellen kann. Jetzt gibt es gerade wieder eine Studie zum Leseverhalten, glaube ich, von Grundschülern, habe ich gelesen. Ja. Also das gibt es schon und ich habe auch den Eindruck, dass die Politik an diesen Stellen reagiert. Aber ich will jetzt wirklich nicht den Eindruck erwecken, dass ich glaube, dass es nur in der Medizin so schwierig ist, und in der Bildungspolitik anders. Ich glaube, dass in der Medizin, gut, die durchblicke ich nun relativ gut, das Problem ist, dass es sehr valide Erkenntnisse gibt und diese Erkenntnisse, die es gibt, in der Politik wenig zu sehen sind, abgebildet werden und umgekehrt, dass es sehr gute, etablierte, international anerkannte Methoden gibt, Erkenntnisse zu schaffen, die der Politik auch helfen würden. Diese Erkenntnisse in der deutschen Politik aber wenig Unterstützung finden.
Ja, muss man vielleicht auch noch so ein bisschen unterscheiden, ne? Wenn man jetzt Dinge vergleicht zwischen einmal ganz konkreten Erstattungsfragen von einzelnen neu entwickelten Produkten oder Therapieformen jeglicher Art, sage ich jetzt mal, und vielleicht konkreter irgendwelchen Versorgungsgestaltungsansprüchen, ne? Also wo es dann darum geht, sollte ein bevölkerungsweites Screening ausgerollt werden, sollte eine Versorgungsform angepasst werden, braucht es eine bestimmte Art der Versorgungsform, ich sag jetzt mal einfach so random irgendwie Gemeindeschwestern, Gesundheitskioske etc. Also das sind ja vielleicht eher Punkte, wo sich das mit anderen Politikfeldern vergleichen lässt, die ja dann auch ähnlich komplexe Fragestellungen probieren, in eben ihren jedem Politikbereich zu beantworten. Mir ist gerade noch irgendwie so noch die Energie Politik irgendwie in den Sinn gekommen, da wird ja auch ganz viel gerechnet von diversen Instituten, wie man da irgendwelche Umstellungen erreichen oder nicht erreichen kann und da wird über den Weg gestritten. Aber genau, ich habe auch nicht das Gefühl, dass da sehr auf die Politik gehört wird, da haben Sie schon recht.
Ja, und also bei den Beispielen, die Sie genannt haben, und ich glaube, es gibt durchaus noch komplexere, also Krankenhausreform als Beispiel, noch komplexere Eingriffe in das System. Aber die Bereiche, die Sie genannt haben, Stichwort mal Gemeindeschwestern, ja, da gibt es aber Daten dazu, dass das durchaus sinnvoll sein kann. Ja, und zwar gute Daten, natürlich aus dem Ausland, natürlich nicht aus Deutschland. Sorry. Und ein schönes Beispiel sind die sogenannten DMPs, Chronikerprogramme. Die sind 2000, soweit ich das jetzt im Kopf habe, eingeführt worden. Und man hat damals dafür plädiert, eine aussagekräftige Evaluation zu machen, ob das eigentlich was bringt oder nicht. Das ist faktisch nie passiert. Und das geht aber, ist ja nicht so, dass das nicht möglich ist. Hm. Es gibt ein absolutes Vorzeigeprojekt im deutschen Gesundheitssystem. Es muss eine Sternstunde der Politik-Wissenschaftskombination gewesen sein.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, genau. Ich mache natürlich eine schöne Einladung, damit ich Ihnen das jetzt erzählen kann. Also ist auch schon ein bisschen her, 1980er Jahre. Man hat in Deutschland darüber diskutiert, ob man ein Screening einführen soll bei kleinen Kindern, 1- bis 2-jährigen Kindern zur Entdeckung eines Neuroblastoms. Das ist ein, sagen wir mal, vereinfachter Tumor. Mhm. Der bei kleinen Kindern auftritt, nicht häufig, aber eben auftritt. Und der Punkt war, dass man einen Windeltest hatte, wo man ganz einfach ein Stoffwechselprodukt dieses Tumors entdecken konnte. So, da hat man gesagt, naja gut, so ein Windeltest, ein Tumor und die Kinder sterben auch daran, das ist super, einfacher Test, das machen wir. Da hat man gesagt, naja, also bevor wir das machen, lass uns doch mal überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, lass uns mal eine gute Studie machen. Da hat man dann in Deutschland eine Studie aufgesetzt mit mehreren Millionen Kindern, weil so häufig ist der Tumor nicht, muss man sorgfältig suchen. Und man hat verglichen, stellen Sie sich das mal vor, in Deutschland ein Screening, also Windeltest, eine Gruppe von Kindern, ich glaube 2,5 Millionen, mit einer anderen Gruppe von Kindern, die das Screening nicht bekommen haben. Mhm. Also das ist eine, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Heldentat, würde ich das mal sagen, seitdem nie wieder passiert. Herausgekommen ist, dass man ein Screening nicht machen sollte. Und zwar deshalb, weil dieser Tumor natürlich entdeckt werden kann. Man hat in diesem Screening sehr viele mehr Tumoren entdeckt, als man vorher gewusst hat. Aber die Kinder haben davon nicht profitiert, weil, was man vorher nicht so genau wusste, dieser Tumor in einem relativ hohen Grad sich von selbst zurückbildet. Das heißt, man hat diese Tumoren entdeckt, hat die Kinder natürlich sehr invasiv behandelt. Operationen, Bestrahlung, Chemotherapie, alles, was man sich da so vorstellen kann. Man hat mit diesen Kindern aber mehr geschadet als genützt, weil eben sich bei einem relevanten Teil dieser Kinder der Tumor von selbst wieder zurückgebildet hätte, wenn man ihn gelassen hätte. Man hat das Screening nicht eingeführt und insofern ist das nochmal wieder eine wunderbare Verbindung zwischen einer wichtigen, aussagekräftigen Studie, die eine relevante Frage versucht hat zu beantworten, mit einem Ergebnis rauskam, was offensichtlich überzeugt hat und dazu geführt hat, dass eine bestimmte Entscheidung in Deutschland so gefällt ist, wie sie gefallen ist, und zwar anders, als man sie ursprünglich eigentlich für so total sinnvoll und naheliegend gehalten hat. Für mich ist das ein Paradebeispiel, wie man eigentlich, nicht nur in Deutschland, in einem Gesundheitssystem, an solche Diskussionen und solche Fragen herangehen müsste.
Ja, das klingt in der Tat schön. Schade, dass Sie gesagt haben, dass diese Heldentat schon so lange her ist und seitdem nicht wieder erfolgt ist. Das ist natürlich der Wermutstropfen jetzt.
Das ist so, ja.
Genau, dann schauen wir vielleicht nochmal ein bisschen breiter hinaus über Deutschlands Grenzen. Und zwar, gibt es denn internationale Beispiele dafür? Sie hatten das schon ein bisschen angesprochen in Bezug auf die Krankenhausreform, aber vielleicht haben Sie da noch andere Einblicke für eine Gesundheitspolitik auf evidenzbasierter Grundlage.
Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, weil man jedenfalls, wenn man sich nicht sehr intensiv damit beschäftigt, in internationale Gesundheitssysteme nur ungenügend Einblick bekommt, wie man auch von außen in das deutsche Gesundheitssystem nur sehr ungenügend Einblicke bekommt, weil da sehr viele Dinge passieren, die man als Ausländer wechselseitig überhaupt gar nicht verstehen kann. Und weil man auch nicht so intensiv darüber redet. Also es passieren sicherlich auch in England zum Beispiel, wo man etwa über die Qualis und über bestimmte Grenzen der Erstattung von Medikamenten immer wieder redet und sagt, oh, das machen die, haben so ganz gefährliche Entscheidungen darüber, was für das Gesundheitssystem zu teuer ist und das wird dann nicht zur Verfügung gestellt. Naja, so ganz ist das aber nicht. Da gibt es Dutzende von Ausnahmeregelungen linksrum und rechtsrum und also das ist nicht so einfach. Ich glaube, dass man zwei Dinge sagen kann. Das erste ist, dass man, ich habe das schon gesagt, es gibt aber viele, viele Beispiele außer dem Neuroblastom, Studien, und das heißt das Interesse an Erkenntnissen, das ist das, was ich da abgebildet sehe, ist im Ausland, speziell im angelsächsischen Ausland, erkennbar und sehr viel größer als bei uns. Ja, Studien, die relevante Fragen beantworten, das betrifft Früherkennung, alle großen Mammographiestudien, es gibt keine einzige aus Deutschland. Alle großen Mammographiestudien sind im Ausland gemacht worden, das heißt im angelsächsischen Ausland, Holland oder Skandinavien, das ist so der Bereich. Das gilt für andere Früherkennungsverfahren genauso. Das gilt für viele andere alltagsnahe gute Studien, die gemacht worden sind. Wie gesagt, Beispiele, die halbe Stunde reicht jetzt nicht. Und dass diese Studien im Ausland gemacht werden, ist ein Ausdruck davon, dass man sich, würde ich jedenfalls mal sagen, dass man sich auch in den Gesundheitssystemen, in der angelsächsischen Kultur sowieso, für Evidenz interessiert. ob das jetzt, und das ist ja ein bisschen der Hintergrund Ihrer Frage, ob das jetzt sich unmittelbar überall in gesundheitspolitischen Entscheidungen niederschlägt, kann ich nicht sehr gut beurteilen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass es mehr ist als bei uns. Das NICE übrigens, also das Pendant in England zum IQWiG oder auch zum IQWiG plus GBA, muss man dazu sagen, hat eine vergleichsweise stärkere Position als in anderen Ländern. Der zweite Punkt, und das finde ich, kann man dann auch erwähnen, die Pandemie ist ja immer wieder in der Weise beschrieben worden, als dass sie, weiß ich nicht, wie oft ich das schon zitiert worden ist, dass sie Kontraste verschärft hat, dass sie Dinge an die Oberfläche, Brennglas hat man immer gesagt, dass man dass sie Dinge an die Oberfläche gebracht hat, die man vorher hätte auch schon wissen können. Und wenn man sich dann anguckt, was in der Pandemie, speziell auch in UK oder in Skandinavien, an Studienaktivitäten gelaufen sind, Recovery als Paradebeispiel, fast so gut wie, also war ja noch besser als das Neuroblastom, da muss man sagen, ja, das ist dann ein Indiz dafür, dass in anderen Ländern Evidenz sehr, sehr, sehr viel ernster und wichtiger genommen wird als bei uns.
Jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu der ursprünglichen Veranstaltung. Da gab es ja, ne, wurde ja ganz viel auch diskutiert um dieses Thema, um diese Kernfragestellung, letztlich Evidenzbasierung und Gesundheitspolitik. Wie kann das gut gelingen? Können Sie noch weitere Erkenntnisse jetzt mitnehmen aus der Veranstaltung oder aus der Diskussion, die es rundherum gab?
Ja, für mich war eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, dass Wissenschaftler mit einer Reihe von Punkten, die sie vorbringen, wo sie glauben, dass sie, sagen wir mal, in der Politik einen stärkeren Impact haben können, nicht richtig liegen. Also in der Veranstaltung ist gesagt worden, wir müssen mehr auf die Politik zugehen und wir müssen eine einfachere Sprache sprechen für unsere Dinge. Ich glaube, dass das alles Dinge sind, die nicht entscheidend sind. Ich glaube, dass für die medizinischen Wissenschaften, also die sozusagen die Evidenz generieren und sich für die Evidenzbasierung einsetzen, viel entscheidender ist, sich mit anderen Wissenschaften, Politologie, Soziologie zusammenzusetzen, um zu verstehen, wie Politik eigentlich funktioniert, wie Politik eigentlich tickt. Und sie tickt eben anders als, Sie haben das am Anfang beschrieben, sozusagen Tagesgeschäft und Evidenz muss eben, braucht Zeit. Das ist ein Aspekt. Aber Politik tickt einfach anders und Evidenzbasierung wird sich mit anderen zusammensetzen, wenn sie sozusagen den Anspruch erhebt, und das ist eigentlich ein Teil ihres Anspruchs, das Gesundheitssystem, die Versorgung der Menschen zu beeinflussen, dann muss sie sich darum kümmern, wie Politik funktioniert, wie Politik tickt und sich sozusagen darauf einstellen. Und ich habe das, glaube ich, in der Diskussion in Freiburg auch gesagt, bei Evidenzbasierung geht es, ich habe es am Anfang gesagt, oft darum, dass man in Cochrane Reviews zum Beispiel zusammentragen muss, was zu einer bestimmten Frage international für Erkenntnisse existieren. Dafür braucht Cochrane in der Regel 2 bis 3 Jahre. Das IQWiG braucht je nach konkretem Produkt jedenfalls mindestens mehrere Monate, was auch völlig in Ordnung ist. Nur wenn man versteht, dass die Politik unter Umständen in 2 Wochen eine Antwort braucht, dann muss man sich als EBM-System einen Weg überlegen, wie man in 2 Wochen eine Antwort geben kann. Die muss auch nicht einfach sein und so, das hilft alles nicht, sondern die muss fertig sein. Also meine wesentliche Erkenntnis ist, die EBM, die Wissenschaftler müssen versuchen zu verstehen, wie Politik funktioniert und sich darauf ein Stück weit einstellen.
Okay, spannend. Ja, super. Wollen Sie, jetzt haben wir ja ganz schön lange und ausführlich geredet und es war sehr spannend. Haben Sie noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern denn mitgeben möchten?
Ach, über das hinaus, was ich jetzt von mir gegeben habe, eigentlich nichts. Es würde jetzt, ich glaube, würde jetzt eine falsche Kurve kriegen, wenn ich jetzt irgendwelche Hinweise zu, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, vielleicht empfehlenswerten Verhalten in der Arztpraxis von mir geben würde. Ich glaube, das passt jetzt hier nicht hin. Insofern, nee, eigentlich nicht.
Okay, super. Dann ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Zeit und die aufschlussreiche Beantwortung hier unserer Fragen rund um die evidenzbasierte Gesundheitspolitik.
Ja, bitteschön. Ja,
vielen Dank.
Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag und sagen
Dank.
Vielleicht bis noch einmal.
Gerne. Danke und tschüss.
Tschüss.
Sehr schön.
War einfach ein geiles Interview. Kannst du so reinnehmen.
Wir waren einfach geil.
Lass ich so drin. Ja, war einfach gut. Dann können wir gleich weitermachen mit dem Medizinbox, den es wieder gibt.
Ja.
Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill.
Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, genau. Ich habe einen kurzen Medizinmucks. Ich habe noch einen, der mir eine Hörerin geschickt hat. Den werde ich auch demnächst aufgreifen. Da bin ich noch nicht zugekommen. Ich habe einen sehr kurzen Medizinmucks mitgebracht, den ich tatsächlich aus der Zeitung entdeckt habe. Und das umfasst eine Arbeit, die ich fast eher in einer BMJ Christmas Edition erwartet hätte, wurde aber Anfang des Jahres in JAMA Internal Medicine publiziert. Vielleicht hatten sie das mal probiert, bei BMJ einzureichen, das hat nicht geklappt. Also, weiß ich. Auf jeden Fall heißt die Arbeit Physician Peer Relationships and Patients Experience with Specialist Care. Und dabei ging es um die Frage, ob Patientinnen besser von Fachgebietsärztinnen behandelt werden, wenn sie vorher mit dem oder der zuweisenden Hausärztin bekannt sind. Und da kommen wir ja zurück auf den Anfang. Man sagt ja immer so schnell gerne Facharzt, Fachärztin. Und das ist im Deutschen so ein bisschen widersprüchlich, weil es auch alle Generalistinnen ja FachärztInnen sind. Ja, ja. Also ich bin ja, oder nein, ich bin doch kein Facharzt, aber ich werde hoffentlich Facharzt für Allgemeinmedizin, sofern ich meine Prüfung irgendwann bestehe. Und man würde mich aber nicht als Facharzt bezeichnen, obwohl das ja formal so ist. Dementsprechend gibt es manche, die dann von Gebietsärztinnen und Gebietsärzten sprechen. Das finde ich aber noch schwieriger, deswegen habe ich jetzt diese Doppelung draus gemacht, aber so richtig schön ist das nicht. Im Englischen ist das ein bisschen schöner aufgetrennt. Vielleicht sollten wir uns auch angewöhnen, von Generalisten und Spezialistinnen zu sprechen. Na gut, aber zurück zum Paper. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie kann man dann herausfinden, ob jemand tatsächlich besser behandelt wird, wenn die sozusagen persönliche Beziehung haben zu Fachgebietsärztinnen oder Ärzten. Ne? Das ist ja irgendwie ganz schön schwierig. Das findet man natürlich dann heraus, wenn man verschiedene Datenquellen gut verknüpfen kann. Und das geht in Deutschland erfahrungsgemäß nicht, aber beispielsweise in den USA. Und da werden aber auch zum Glück nicht Freundschaften unter ÄrztInnen registriert. Das wäre auch ziemlich furchtbar. Aber darauf griff man darauf zurück, ob die Ärztinnen und Ärzte mindestens ein Jahr zusammen studiert hatten oder zusammen in der Weiterbildung waren. Das heißt, in der gleichen Uni bzw. in dem gleichen Krankenhaus beispielsweise. Und da wurden, nachdem man sozusagen das sich angeschaut hatte, wurden Einträge aus den elektronischen Patientenakten von Überweisung zu Weisung von HausärztInnen an diese FachgebietsärztInnen ausgewertet und dabei auf, das ist ja dann auch sinnvoll, auf neue Patientinnen und Patienten beschränkt, sodass man jetzt nicht sagt, okay, da war ja eh schon x-mal in Behandlung, findet sich vielleicht, ist vielleicht deshalb besonders irgendwie zufrieden oder weniger zufrieden mit der Behandlung. Ne? Mhm. Und es wurde auch darunter unterschieden, ob diese Überweisung, Zuweisung dann quasi einen direkten Kontakt enthielt, also ich überweise an Doktor sowieso oder ich überweise an Facharzt für HNO, ja. Also quasi gibt es quasi und der ist dann zufällig da gelandet oder ist eben da gelandet, weil es auch der Name war, der genannt wurde. Ja? Es gibt noch weitere diverse kleinteilige Einschränkungen, das würde hier aber zu weit führen. Und die Patientinnen und Patienten erhielten dann tatsächlich einen postalischen Fragebogen und eine Kontrollgruppe wurde lokal rekrutiert. Das, glaube ich, kann man für diese Zwecke so machen. Das ist jetzt ja irgendwie nicht, muss jetzt auch nicht so super aufwendig werden. Und jetzt kam es insgesamt, jetzt fragt man sich ja, wie häufig kommt denn sowas auch tatsächlich vor? Tatsächlich 3% der Überweisung, dass Primary Care Provider quasi zufällig oder direkt an Specialist Care Providers überwiesen haben, die eine Überlappung bei Studium oder Weiterbildung hatten. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich die Größe im Ordnung überraschend finde, weder jetzt im Positiven oder Negativen, einfach interessant, ja. Und wenn das der Fall war, wurde der Besuch tatsächlich besser bewertet.
Okay.
Das ist zum einen interessant, zum anderen erhielten die Patientinnen und Patienten auch eher ein Medikament oder eine Bildgebung, wenn sie den Hausarzt oder Hausärztin kannten, ja. Und der Effekt war größer, wenn die Überlappung in der Weiterbildung statt im Studium war. Das kann natürlich daran liegen, dass zum einen die Kohorte kleiner ist. Mhm. Man kennt hier eher die Leute, mit denen man im Krankenhaus war, weil es weniger waren. Und zum anderen, weil es hier weniger lange zurückliegt. Und er war auch größer, wenn die gemeinsame verbrachte Zeit länger war. Und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, ne? Wenn du jetzt jemanden ich bin ja in einer anderen Position, der überweist, ne? Aber wenn ich jetzt denke, dass, also jetzt aus meiner Perspektive vielleicht, wenn ich denke, dass XY unbedingt das oder jenes haben sollte, dann würde ich schon eher zu jemandem überweisen, den ich vielleicht auch kenne, weil ich das da besser einschätzen kann. Das könnte ich mir zum einen vorstellen. Andererseits, wenn ich lese, ach, der kommt ja von XY, ja, und mit dem habe ich ja irgendwie ein paar Jahre im Krankenhaus verbracht. Und dann denke ich so, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig notwendig ist, aber das ist ja auch ein Freund. Ich will jetzt nicht, dass der irgendwie von meiner Behandlung enttäuscht ist, ja. Dann denke ich so, naja, dann kann man das MRT vielleicht doch machen, ne, oder das Medikament mal ausprobieren, ja. Also bin ich vielleicht eher geneigt, sowas zu machen. Das kann ich mir schon vorstellen, ne, weil das sind ja auch nur Menschen, die da arbeiten. Ne? Ja. Aber ganz interessant. Also besser mal nach den Freunden der Hausärztin oder des Hausarztes fragen.
Dazu passen die Kontaktanzeigen.
Genau, die ist nicht ganz so passend dazu, aber ist auch sehr kurz.
Thematisch.
Ich werde einen Teil der E-Mail-Adresse vorlesen, aber nicht die ganze, nur damit Philipp sich nicht erschreckt. Ich zitiere, Prinzessin auf der Erbse sucht holden Prinzen. Soweit so schön. One night, maybe more. At XY. Also dachte ich so, okay, Ich finde es immer einfach lustig. Ich wüsste aber jetzt nicht, wie man sich darauf angesprochen fühlt. Aber na gut, es weder ist irgendwie klar, welche Altersgruppe, woher, sonst was. Naja gut, aber auch so kann man
ich dachte, du liest suchen. Die unten drunter vor.
Da ist so nichts Lustiges dran.
Naja, ich dachte so, naja, der Gratis-Ruf ist immer da. Und der Herzchirurg, also so Kontaktanzeigen, Herzchirurg. Ich dachte, das...
Ach so, okay, gut.
Na, ja, dafür habe ich zu viele Kontaktanzeigen von Herzchirurgen schon gesehen. Also. Na gut.
Okay.
Dann, wie immer, wenn ihr Lust habt, schreibt uns eine Mail, schickt uns Feedback davon, wenn ihr darüber auch über Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens in dem Podcatcher oder bei iTunes oder wo auch immer. Und? Das war euer Stichwort für bleibt gesund, macht gesund. Gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated.